Also die Gewaltenteilung ist deswegen von so großer Bedeutung für eine liberale Ordnung, weil Menschen damit in gewisser Art und Weise sicher sein können, nicht tyrannischen Strukturen ausgesetzt zu werden. Dass diese Gewalten geteilt sind, ist also ein ganz, ganz wesentliches Element rechtsstaatlicher Ordnung.
Was wäre, wenn dieses wesentliche Element rechtsstaatlicher Ordnung ins Wanken geraten würde? Stell dir vor, in deinem Bundesland ist eine Regierung an die Macht gekommen, deren Ziel es ist, die Demokratie abzuschaffen. Sie schränkt das Versammlungsrecht ein und kann Gegendemonstrationen notfalls mit Gewalt unterbinden. Auch in den Schulen weht ein anderer Wind, denn das Bildungsministerium ändert die Lehrpläne. Zivilgesellschaftliche Organisationen bangen um ihre Finanzierung. Menschen mit Migrationshintergrund, queere Menschen und behinderte Menschen um ihre Sicherheit. Ich bin Steffi Groth und ihr hört Thüringen 2024. Was wäre wenn? Ein Podcast, den wir zusammen mit dem Thüringen-Projekt des Verfassungsblocks im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung produzieren. Was wäre, wenn in Thüringen nach der Wahl im September 2024 eine autoritär-populistische Regierung an die Macht käme? Das ist die Frage, der wir in diesem Podcast nachgehen. Das hier ist Folge 2. Fangt also am besten mit Folge 1 an, solltet ihr die noch nicht gehört haben. In Folge 1 haben wir uns genauer angeschaut, welche gesellschaftspolitischen Vorbedingungen dazu führen könnten, dass eine autoritär-populistische Machtübernahme überhaupt möglich ist. Heute wollen wir wissen, wie eine autoritär-populistische Regierung in Thüringen Einfluss auf die Institutionen des Rechtsstaats nehmen könnte, insbesondere auf die Justiz. Egal wo autoritärer Populismus auf dem Vormarsch ist, wenn ihm die Institutionen des Rechtsstaats im Weg stehen, werden sie zu seinem politischen Gegner erklärt. Also konkret die unabhängige Justiz und das Verfassungsgericht. Kann eine autoritär-populistische Regierung die Personen in Behörden und Gerichten austauschen? Und welche demokratischen und verfassungsrechtlichen Mittel gibt es in Deutschland, um zu verhindern, dass die Demokratie an dieser Stelle mit demokratischen Mitteln selbst ausgehebelt wird? Um das herauszufinden, sprechen wir mit verschiedenen Experten aus Wissenschaft und Journalismus. Und vom Thüringen-Team des Verfassungsblocks steht mir in dieser Folge Juliana Teig zur Seite. Hi Juliana.
Hallo.
Juliana, du hast Philosophie und Rechtswissenschaft in München und in Paris studiert. Was sind deine genauen Kernthemen?
Also mein Interessengebiet ist vor allem das Staats- und Verfassungsrecht und damit zusammenhängend auch Fragen nach den Grundlagen des Rechts. Also wie kommt Recht zustande und was ist überhaupt Recht? Und weil das im Jurastudium nicht so eine große Rolle spielt, da geht es primär eigentlich um die Rechtsanwendung, habe ich noch ein Philosophiestudium angefangen.
Aktuell arbeitest du als wissenschaftliche Mitarbeiterin für das Thüringen-Projekt beim Verfassungsblock. Und ihr analysiert auch verschiedene Szenarien für Thüringen, sollte dort nach der Wahl eine autoritär-populistische Regierung zustande kommen. Juliana, wie sahen eigentlich deine letzten Monate beim Thüringen-Projekt aus? Womit hast du dich genau beschäftigt?
Also meine Hauptthemen waren Parlament und Justiz und auch ihr Zusammenspiel mit der Exekutive. Und um das zu recherchieren, habe ich natürlich mir einerseits die Gesetzestexte genauer angeschaut, vor allem die Thüringer Verfassung. Ich war aber auch viel unterwegs in Thüringen und habe dort Gespräche mit Expertinnen und Experten vor Ort geführt. Und insgesamt habe ich mich dann gefragt, welche Einfallstore für autoritär-populistische Parteien gibt es und kann man die vielleicht sogar schließen?
Und genau deshalb bist du goldrichtig, um heute mit uns auf die Justiz als zentrales Element eines Rechtsstaats zu schauen. Bevor wir da gleich tiefer einsteigen, aber nochmal ein kurzer Reminder. Worüber reden wir denn eigentlich, wenn wir von einer autoritär-populistischen Partei sprechen?
Also autoritär-populistische Parteien sind Parteien, deren Ziel die Abschaffung von Demokratie und Rechtsstaat und die Errichtung eines autoritären Regimes ist. Das ist aber ein Ziel, was so nicht offen kommuniziert wird, sondern im Gegenteil. Man schreibt sich die Demokratie und den Rechtsstaat gerade auf die Fahnen. Man behauptet nämlich, den wahren Volkswillen zu repräsentieren und diesen gegen die angeblich korrupten, herrschenden Eliten durchsetzen zu wollen. Das Recht und insbesondere das Verfassungsrecht sind dabei Instrumente, um an die Macht zu gelangen und sie sich dann zu erhalten. Es handelt sich also um eine Strategie, die Demokratie mit ihren eigenen Mitteln von innen heraus auszuhöhlen. Und genau diese Strategie konnte man in den letzten Jahren auch in anderen Ländern, insbesondere zum Beispiel in Polen und Ungarn, beobachten.
Okay, und wie diese Strategie im Bereich der Justiz wirken kann, das schauen wir uns heute an. Eine der wichtigsten Institutionen in vielen demokratischen Rechtsstaaten sind ja die Verfassungsgerichte. Sie sorgen dafür, dass sich Exekutive und Legislative im Rahmen der verfassungsgemäßen Ordnung bewegen. In Deutschland gibt es für die Bundesebene das Bundesverfassungsgericht. Was mir vor der Recherche für diesen Podcast gar nicht so bewusst war, ist, dass es auch in den Ländern jeweils eigene Verfassungsgerichte gibt. Die sind eben dafür da, über die Einhaltung der jeweiligen landesverfassungsrechtlichen Ordnung zu wachen. Und wenn wir zum Beispiel auf die Entwicklungen in Ungarn oder in Polen schauen, dann wird klar, dass die Besetzung des Verfassungsgerichts mit loyalen Gefolgsleuten dort jeweils ein entscheidender Schritt beim Abbau von Demokratie und des Rechtsstaats war. Juliana, ihr habt euch angeschaut, ob eine autoritär-populistische Regierung in Thüringen ähnlich verfahren könnte. Könnte das Verfassungsgericht in Thüringen gekapert werden?
Du hast ja gerade schon erklärt, kapern würde bedeuten, dass das Verfassungsgericht mit loyalen Gefolgsleuten besetzt wird. Das ist tatsächlich nicht so einfach in Thüringen, jedenfalls nicht, wenn eine autoritär-populistische Partei nur eine einfache Regierungsmehrheit hat. Und das liegt daran, dass die Thüringer Verfassung bestimmte Regeln für das Gericht aufstellt. Unter anderem ist dort die Anzahl der Mitglieder geregelt. Das bedeutet, man kann nicht einfach neue Mitglieder schaffen. Also sagen, jetzt hat der Gerichtshof nur noch statt 9 15 Mitglieder und die benennen wir jetzt alle. Und zweitens ist auch die Wahl der Mitglieder in der Verfassung geregelt, und zwar, dass die Wahl mit 2/3 Mehrheit erfolgen muss. Also eine autoritär-populistische Partei mit einer Regierungsmehrheit könnte nicht alleine die Mitglieder wählen. Das ist übrigens auf Bundesebene anders. Da sind nämlich die meisten Regeln für das Bundesverfassungsgericht nur einfach gesetzlich geregelt. Das heißt, da könnte man mit einer Regierungsmehrheit im Bundestag durchaus als autoritär-populistische Partei das Bundesverfassungsgericht kapern. Und unter anderem deshalb wird auch gerade auf Bundesebene über eine Reform nachgedacht.
Okay, also verstehe ich das richtig, dass die Thüringer Landesverfassung hier schon besser geschützt ist?
Genau, beziehungsweise andersrum, die Verfassung schützt das Verfassungsgericht erstmal besser. Das ist aber nur der Fall, solange die autoritär-populistische Partei keine 2/3 Mehrheit selber hat, weil dann kann sie diese Änderungen auch vornehmen. Solange das aber nicht der Fall ist, können die übrigen Parteien im Landtag die Wahl von extremen Kandidatinnen oder Kandidaten verhindern. Da kommen wir jetzt aber zum Problem an der Sache, nämlich kann auch eine autoritär-populistische Partei, die über 1/3 der Sitze hat, die Wahl von Verfassungsrichtern und Richterinnen verhindern. Und das bedeutet schon auf einer niedrigeren Schwelle als der Regierungsmehrheit, nämlich bei eben 1/3 der Sitze, hat sie große Einflussmöglichkeiten. Man spricht da auch von einer sogenannten Sperrminorität.
Sperrminorität ist ein Wort, was ich vorher noch nicht gehört habe. Kannst du noch mal genauer erklären, was genau damit gemeint ist?
Ja, gerne. Also normalerweise gilt ja das Mehrheitsprinzip. Das heißt, eine Mehrheit, also 50% plus 1 der Sitze im Parlament, kann Entscheidungen treffen. Es gibt aber bestimmte Entscheidungen, bei denen gibt es erhöhte Mehrheitserfordernisse. Das ist dann häufig eine 2/3 Mehrheit. Und der Umkehrschluss davon ist, dass diese Entscheidungen nicht getroffen werden können, wenn nicht zumindest ein Teil der Opposition auch zustimmt. Das betrifft meistens besonders wichtige Entscheidungen. Die 2/3 Mehrheit ist nämlich eigentlich ein Schutzmechanismus, wie eben das Beispiel der Kaperung von Verfassungsgerichten ganz gut zeigt. Man möchte eben nicht, dass bei besonders wichtigen Entscheidungen eine einfache Regierungsmehrheit diese alleine treffen kann. Die Kehrseite davon ist aber, wenn sich diese Minderheit von 1/3 der Sitze plus 1 sperrt, dann kann die Entscheidung gar nicht getroffen werden.
Eine so eine wichtige Entscheidung wäre eben die Wahl von VerfassungsrichterInnen. Welche Entscheidungen können noch davon betroffen sein?
Ich habe ja auch schon die Verfassung selbst erwähnt, also die Verfassung, das ist auf Bundesebene das Grundgesetz, und in Thüringen die Thüringer Landesverfassung können nur mit 2/3 Mehrheit geändert werden. Das ist auch sinnvoll, weil in der Verfassung ja die Spielregeln der Demokratie drin stehen. Die sollen nicht einfach so geändert werden können. Da muss so eine gewisse Stabilität gewährleistet sein. Gleichzeitig ist in Thüringen die 2/3 Mehrheit aber auch für die Besetzung wichtiger Institutionen und Gremien vorgesehen. Wie schon gesagt, bei der Wahl von Verfassungsrichterinnen und Richtern, aber auch für die Präsidentin und den Vizepräsident des Landesrechnungshofs, für die Mitglieder der Parlamentarischen Kontrollkommission. Das ist eine Kommission, die für die Kontrolle des Verfassungsschutzes zuständig ist, und die Mitglieder der Staatsanwaltschafts- und Richterwahlausschüsse. Und hier ist auch ein guter Grund für diese 2/3 Mehrheit vorhanden. Es handelt sich nämlich bei diesen ganzen Ämtern um Ämter mit einer Kontrollfunktion. Das ist im Rahmen der Gewaltenteilung sehr wichtig, diese Kontrolle. Und dementsprechend ist es wichtig, dass die Leute, die diese Ämter ausführen, vor allem neutral und verfassungstreu handeln. Und entsprechend gefährlich wäre es, wenn dann Extremistinnen und Extremisten solche Ämter besetzen. Das Problem bei diesen Wahlentscheidungen ist aber, die müssen eben in gewissen Abständen immer neu getroffen werden. Das ist anders als bei Verfassungsänderungen. Wenn da jetzt keine Verfassungsänderung getroffen werden kann, dann passiert erstmal nichts. In dem Fall bei diesen Ämtern ist es aber ein extremes Druckmittel für eine Sperrminorität, weil diese Wahlentscheidungen eben getroffen werden müssen. Und man kann dann als autoritär-populistische Partei, die so eine Sperrminorität hat, versuchen, die Zustimmung zu diesen Wahlentscheidungen von Bedingungen abhängig zu machen. Eben, dass man eigene Kandidatinnen und Kandidaten unterbringt. Man kann aber auch versuchen, ganz andere Dinge damit durchzubringen, zum Beispiel eigene Anträge.
Okay, da besteht also ein gewisser Zugzwang. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, geht es dann trotzdem nur, wenn die anderen Parteien das auch mitmachen?
Genau, richtig. Ja, die anderen Parteien müssten sich auf diese Bedingungen einlassen. Wenn sie es aber nicht tun, herrscht eben eine Blockade. Die Entscheidung, die eigentlich getroffen werden muss, kann dann gar nicht getroffen werden.
Das ist ja ziemlich komplex, vor allen Dingen, wenn man zum ersten Mal auf diesen ganzen Bereich der Justiz guckt. Lass uns das doch mal am Beispiel der Verfassungsrichterwahl durchspielen. Was wäre denn, wenn keine neuen VerfassungsrichterInnen mehr gewählt werden könnten?
Tatsächlich ist es gar nicht so hypothetisch, dieses Szenario. Das kommt nämlich häufiger vor, dass zumindest über eine gewisse Zeit Verfassungsrichterinnen und Richter nicht mehr gewählt werden, weil sie eben eine Zweidrittelmehrheit brauchen. Es hängt damit zusammen, dass wir in den letzten Jahren ganz allgemeine Zersplitterung der Parteienlandschaft haben und es somit schwieriger wird, sich auf eine Zweidrittelmehrheit zu einigen. Ein gutes Beispiel ist Berlin. Dort sind 2021 6 der 9 Verfassungsrichterposten frei geworden, also die Amtszeiten sind abgelaufen und man hat es erst jetzt, also 3 Jahre später, Anfang Juli 2024 geschafft, sich auf neue Kandidaten und Kandidatinnen zu einigen. Und das hing mit verschiedenen Dingen zusammen. Einmal war die Landtagswahl in Berlin, die dazwischen kam. Dann gab es die ganzen Wahlpannen, die 2021 passiert sind. Und schließlich ist es aber vor allem daran gescheitert, dass sich die demokratischen Parteien nicht auf die Kandidatinnen und Kandidaten einigen konnten.
Okay, wie sieht das konkret in Thüringen aus?
Auch in Thüringen gab es solche Blockaden schon. Also auch da ist es schon vorgekommen, dass Richterinnen und Richter über längere Zeit nicht gewählt werden konnten. Und erst kürzlich mussten 2 stellvertretende Mitglieder neu gewählt werden. Die haben auch die Zweidrittelmehrheit nur ganz knapp geschafft und auch erst nach mehreren Anläufen, obwohl die beiden gar nicht umstritten waren. Und jetzt ist es so, dass bis 2029, also bis zum Ende der kommenden Legislaturperiode, die Amtszeiten aller derzeitigen Mitglieder des Gerichtshofs auslaufen. Wenn dann jemand neu gewählt wird, dann ist es so, dass einfach die bisherigen Mitglieder zunächst geschäftsführend im Amt bleiben. So war das jetzt eben auch in Berlin für diese längere Zeit. Diese Amtsfortführung, so heißt das, hat aber Grenzen. In Thüringen gibt es zum Beispiel eine Altersgrenze, die liegt aktuell bei 68 Jahren. Ab der ist dann auch die Geschäftsfortführung nicht mehr möglich. Und natürlich kann auch mal ein Mitglied sterben oder aus gesundheitlichen oder sonstigen persönlichen Gründen das Amt niederlegen. Da kann man wieder Berlin als Beispiel anführen. Dort waren nämlich zuletzt nur noch 7 von 9 Richter und Richterinnen überhaupt am Gerichtshof, weil nämlich 2 das Amt niedergelegt hatten, deren Amtszeit abgelaufen war. Und wenn das jetzt aber über einen längeren Zeitraum als ein paar Jahre, also über mehr als eine Legislaturperiode andauert, dann droht natürlich irgendwann die Funktionsunfähigkeit.
Sind wir gerade beim Beispiel Berlin? Vielleicht täusche ich mich, aber mein Eindruck war, wenn ein Amt so lange unbesetzt bleibt, dann ja, stärkt das jetzt nicht unbedingt die demokratische Legitimation oder wirkt, als wäre das ein gut laufender Prozess. Wie siehst du das?
Ja, ganz genau. Das kommt natürlich dazu. Also je länger so ein Amt unbesetzt bleibt, desto schwächer wird die demokratische Legitimation des Gerichts. Und letztlich ist dadurch auch seine Rechtsprechung irgendwann potenziell angreifbarer. Man kann sich dann eben auf den Standpunkt stellen, dass wenn nur noch Richterinnen und Richter da sitzen, deren Amtszeit schon lange abgelaufen ist, dass auch die Urteile dieses Gerichts nicht mehr die nötige demokratische Legitimation haben. Und das Ganze, also die einerseits die drohende Funktionsfähigkeit und andererseits die mangelnde demokratische Legitimation, ist doppelt problematisch. Es spielt nämlich autoritär-populistischen Parteien und ihrem Narrativ in die Hände. Sie erzählen ja immer, dass die regierenden politischen Eliten die Dinge nicht mehr im Griff haben, dass sie nicht handlungsfähig sind. Und wenn man dann solche dysfunktionalen Staatsorgane hat, dann hat man gleich einen Beweis dafür. Und das Schlimme daran ist, wenn sie das kritisieren, hätten sie natürlich auch ein Stück weit recht. Denn eine funktionierende Verfassungsgerichtsbarkeit ist wesentlich für die Demokratie, für die Gewaltenteilung und damit auch für die Rechtsstaatlichkeit. Und das zeigt ganz gut diese autoritär-populistische Strategie und wie sie funktioniert. Man spielt nämlich die Demokratie letztendlich gegen sich selbst aus.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich am Anfang einmal klarzumachen, dass das, was wir als Rechtsstaatlichkeit bezeichnen, natürlich immer nur so viel wert ist, wie die Menschen, die in einem Land leben, daran glauben und sich daran halten. Auch Rechtsordnung ist gewisse Art und Weise immer nur eine Brandmauer gegen das Chaos, wenn man so möchte.
Das ist Professor Dr. Till Patrick Holterhus.
Ich bin Inhaber des Lehrstuhls für Staats- und Verwaltungsrecht, internationales öffentliches Recht und Rechtsvergleichung an der Leuphana-Universität Lüneburg und forsche schwerpunktmäßig unter anderem zum deutschen Rechtsstaat und Rechtsstaatlichkeit in der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union.
Von ihm haben wir uns nochmal genau erklären lassen, was es mit Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung auf sich hat. Klar, das lernen wir alle in der Schule, ist bei mir aber auf jeden Fall schon etwas länger her und so ganz genau ist mir nicht klar, was da eigentlich auf dem Spiel steht und droht verloren zu gehen, wenn autoritär-populistische Kräfte in der Regierung staatliche Machtmittel in der Hand haben und diese so nutzen könnten, dass die Demokratie dabei selbst Schaden nimmt. Die grundlegende Idee ist ja erstmal die, dass alle Menschen in einer Gesellschaft in Freiheit leben können. Und um das zu gewährleisten, gibt es eben den Rechtsstaat, der diese Freiheit für alle sicherstellen soll.
Das erreicht der Rechtsstaat über einerseits die Begründung einer Rechtsordnung und die Einführung öffentlicher Gewalt, die diese Rechtsordnung dann durchsetzt. Das bedeutet, Rechtsstaatlichkeit ist immer zu einem gewissen Grad auch Law and Order, wenn man so will. Damit wird verhindert, dass in einer Gemeinschaft Anarchie herrscht. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich so, dass dort, wo öffentliche Gewalt in der Lage ist, Macht über Menschen auszuüben, immer die Gefahr besteht, dass diese Macht missbraucht wird. Und deswegen besteht das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit oder die Idee der Rechtsstaatlichkeit gleichzeitig aus der Überzeugung oder dem Ansatz, dass öffentliche Gewalt immer beschränkt sein muss. Und das wird im Rechtsstaat über verschiedene Mechanismen gewährleistet. Zum Beispiel, dass auch diese öffentliche Gewalt immer an das Recht gebunden ist, dass die Gewalt, die öffentliche Gewalt geteilt ist, die sogenannte Gewaltenteilung, dass die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, vor unabhängigen Gerichten Rechtsschutz gegen die öffentliche Gewalt zu erlangen und so weiter. Ganz grob gesagt ist das die Grundstruktur, die theoretische Grundstruktur des Rechtsstaates.
Okay, das ist vielleicht auch aus der Schulzeit noch hängen geblieben. Die Exekutive, die Gesetze anwendet, die Legislative, die Gesetze macht und die Judikative, die Streitigkeiten entscheidet zwischen BürgerInnen und das Gesetz im Einzelnen auslegt. So viel zur Theorie. Im Grunde klingt das ja so, als könnte nichts an der rechtsstaatlichen Ordnung rütteln.
Wenn wir darüber nachdenken, wie insbesondere jetzt der rechtsstaatliche Aspekt der Gewaltenteilung gefährdet werden könnte, dann gibt es da letztlich zwei Antworten drauf. Die eine ist, man könnte schlicht die Strukturen unserer Verfassung, entweder auf Bundesebene oder auf Landesebene, wahrscheinlich in gewissen Grenzen ändern und diese Gewaltenteilung abschwächen, auflösen, beeinträchtigen. Man könnte sich aber auch vorstellen, dass zum Beispiel bestimmte Akteurinnen und Akteure in der politischen Arena schlicht nicht mehr bereit sind, sich an bestimmte Spielregeln unserer Verfassung zu halten. Das wäre dann sozusagen eine andere Verfassungswirklichkeit, wenn man so möchte, bei der die Gewaltenteilung möglicherweise schlicht nicht mehr so beachtet würde, wie es vielleicht eigentlich notwendig wäre, um wirklich rechtsstaatliche Strukturen zu gewährleisten.
Erfahrungen damit, wie die Gewaltenteilung aufgeweicht und die rechtsstaatlichen Strukturen damit verändert wurden, gibt es aus anderen Ländern.
Vor allem Erfahrungen aus Rumänien, Polen und Ungarn. Ich würde sagen, in der letzten Dekade haben das relativ deutlich gemacht, dass in Herrschaftsordnungen, in denen autoritäre Strukturen auf dem Vormarsch sind, ganz häufig die Unabhängigkeit der Justiz ein erster Angriffspunkt ist. Gerade weil, anders als Exekutive und Legislative, die häufig eben in gewisser Art und Weise miteinander verschränkt sind, durch politische Mehrheiten, der Judikative eine Sonderrolle zukommt, in der sie eben wirklich überwacht, was Legislative und Exekutive machen. Und diese Sonderrolle ist in gewisser Art und Weise ein Dorn im Auge des Autoritären. Wenn man sich zum Beispiel überlegt, dass wir eine, wie auch immer zustande gekommene demokratische Mehrheit für eine autoritäre Kraft in einem Parlament haben, und dieses Parlament in der Lage ist, Einfluss zu nehmen auf die Zusammensetzung der Justiz, dann wäre es naheliegend, eben genau diese Mechanismen, diese demokratisch zur Verfügung stehenden Mechanismen, etwa über der Benennung von Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichtern zu nutzen oder aber über Gesetze, mit denen man zum Beispiel die Menge der Richterinnen und Richter an einem Verfassungsgericht erhöht und so dann Richterinnen und Richter nachnominieren kann oder die Altersgrenze herabsetzt, um Leute frühzeitig in Pension zu schicken oder ähnliches, dass diese Mechanismen genutzt werden, um die Judikative in gewisser Art und Weise mit Getreuen eines autoritären Regimes besetzen zu können.
Ja, und die denkbaren Szenarien haben je nach Mehrheitsverhältnissen gravierende Auswirkungen.
Es gibt das Szenario, in dem eine autoritär-populistische Partei eine Sperrminorität im Parlament hat. Es gibt das Szenario, dass eine autoritär-populistische Partei die Mehrheit im Parlament hat. Und es gibt natürlich ein ganz kompliziertes Szenario, in dem eine autoritär-populistische Partei eine Zweidrittelmehrheit im Parlament hat. In letztem Fall lässt sich das praktisch gar nicht aufhalten. Wenn sich sozusagen im Rahmen einer demokratischen Wahl die Bürgerinnen und Bürger dafür entscheiden, zu zwei Dritteln einer solchen Partei zum Beispiel ihre Stimme zu geben, dann kann die im Parlament praktisch machen, was sie möchte. Das Ganze stößt an Grenzen inhaltlicher Art, aber was die Besetzung dieses Gerichts angeht, hätte man dann praktisch gar keine Handhabe mehr.
Polen und Ungarn wurden ja eben schon kurz erwähnt. Aber wie ist das da genau abgelaufen?
Da haben wir sozusagen teilweise Mehrheiten gehabt, die wirklich in der Lage waren, das Verfassungsgericht vollkommen nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Jetzt sozusagen auf der nationalstaatlichen Ebene. Ob wir wirklich dahin steuern in den deutschen Ländern, in einigen deutschen Ländern, ist eher unwahrscheinlich, würde ich sagen. Wenn die Mehrheiten im Parlament zu groß sind, helfen die besten Brandmauern nichts mehr. Das heißt, entscheidend bleibt eben dafür zu arbeiten, dass wir weiterhin demokratische Mehrheiten in Parlamenten haben. Wenn alles umkippt, werden die besten Mechanismen nicht mehr helfen, um die Rechtsstaatlichkeit zu sichern und die Unabhängigkeit der Gerichte.
Okay. Entscheidend ist also, dass es weiterhin demokratische Mehrheiten gibt. Aber im Fall einer autoritär-populistischen Sperrminorität gibt es die ja noch. Und trotzdem könnte eine autoritär-populistische Minderheit im Zweifel die Funktionsfähigkeit der Demokratie an entscheidenden Stellen gefährden. Juliana, lässt sich dieses Blockaderisiko denn irgendwie verringern?
Ich hatte ja schon gesagt, dass gerade für das Bundesverfassungsgericht auf der Bundesebene Diskussionen geführt werden über eine mögliche Reform. Und ein Punkt dabei ist die Einführung eines Ersatzwahlmechanismus, wenn also diese Zweidrittelmehrheit über einen ausreichend langen Zeitraum nicht zustande kommt, dass man sich dann überlegt, wie kann man alternativ die Mitglieder an das Verfassungsgericht wählen, damit es nicht funktionsunfähig wird? Und auf Bundesebene gibt es da auch eine sehr naheliegende Lösung. Die Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts werden nämlich abwechselnd von Bundestag und Bundesrat gewählt. Und deshalb wurde vorgeschlagen, wenn jetzt der Bundestag zum Beispiel über längere Zeit nicht von seinem Wahlrecht Gebrauch machen kann, weil die Zweidrittelmehrheit nicht zustande kommt, dann könnte das Wahlrecht auf den Bundesrat überspringen.
Okay, verstanden. So viel zum Bund, aber wie sieht's auf Landesebene aus?
Da ist das Ganze ein bisschen schwieriger, weil es ja keine zwei Wahlorgane gibt. Es gibt ja nur den Landtag und kein Äquivalent zum Bundesrat. Es gibt aber trotzdem eine Möglichkeit, wie man eine Ersatzwahl durchführen könnte. Man könnte sozusagen ein weiteres Organ mit einbeziehen, nämlich den Verfassungsgerichtshof selbst. Der würde zwar nicht wählen, aber die Idee wäre, dass man die Zweidrittelmehrheit im Landtag erstmal so belässt. Wenn aber die Blockade dauerhaft anhält, da müsste man einen Zeitraum festlegen, sagen wir jetzt mal ein Jahr, dann springt der Ball zum Verfassungsgerichtshof, der kann dann aber nicht wählen, sondern der macht nur einen Vorschlag. Und dieser Vorschlag könnte dann wieder an den Landtag zurückgespielt werden und dort dann mit einem abgesenkten Mehrheitserfordernis abgestimmt werden. Das hat den Vorteil, dass man einerseits nicht mehr in der Blockade ist und andererseits bleibt der Zweck der Zweidrittelmehrheit erhalten. Der ist ja, dass das Gericht nicht einseitig besetzt wird, also dass eine Regierungsmehrheit nicht einfach ihre eigenen Kandidatinnen und Kandidaten da durchbringen kann. Wenn aber der Verfassungsgerichtshof dazwischen geschaltet ist, dann ist das ja nicht der Fall. Also da muss man sozusagen auch den Verfassungsgerichtshof schon auf seiner Seite haben, um die eigenen Kandidatinnen und Kandidaten durchzubringen. Und das ist eher unwahrscheinlich. Das Problem an dieser Lösung ist natürlich, dass eine Verfassungsänderung nötig wäre. Also man könnte diesen Ersatzwahlmechanismus nicht einfach gesetzlich einführen und dann könnte man ihn ja auch gleich wieder abschaffen, wenn man eine Mehrheit hat. Man müsste also die Verfassung ändern und auch dafür ist eine Zweidrittelmehrheit nötig. Also sobald eine autoritär-populistische Sperrminorität da ist, kann man auch diesen Ersatzwahlmechanismus nicht mehr einführen.
Till Holterhus hat unter anderem Polen als Beispiel genannt. Dort sind Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in den letzten Jahren immer wieder angegriffen worden. Die PiS-Partei setzte alles daran, Presse und Justiz unter ihre direkte Kontrolle zu bringen und ihre Unabhängigkeit auszuhöhlen. Es begann schon in den Nullerjahren mit dem sogenannten Durchleuchtungsgesetz. Dabei wurden BeamtInnen, PolitikerInnen und JournalistInnen auf frühere Kontakte mit der kommunistischen Staatssicherheit geprüft. Richtig durchgegriffen hat die PiS-Regierung in Polen aber erst in ihrer zweiten Regierungszeit von 2015 bis 2023. Eine schwerwiegende Justizreform schränkte die Arbeit des Verfassungsgerichts ein. Die Gewaltenteilung und das Gleichgewicht der Kräfte im Staat wurden dadurch bedroht.
Ich denke, das Justizsystem soll allgemein transparenter sein. Da könnte man sowas verhindern, was da in Polen passiert ist.
Das ist Jens Matern. Er ist freier Journalist in Warschau und schreibt für verschiedene Zeitungen. Und er hat beide Regierungszeiten der PiS verfolgt.
Sie hat gleich angefangen mit dem Verfassungsgericht. Das war alles schon ziemlich komplex und das ist auch das Problem. Diese Justizsache ist so komplex, dass eben viele Leute sich gar nicht so darüber aufgeregt haben. Um das zusammenzufassen, das Verfassungsgericht wurde zuerst ignoriert. Die Beschlüsse wurden ignoriert. Es konnte zum Beispiel der Landesgerichtsrat, das ist eine Institution, die darüber entscheidet, welche Richter nominiert werden, die konnte reformiert werden, dass die Politik genau beeinflusst, wer dort sitzt. Das war eine große Beeinflussung. Dann zu nennen ist auch, dass man in dem obersten Gerichtshof versucht hat, also Leute früh zu pensionieren. Das hat aber nicht geklappt. Es wurde eine Disziplinarkammer eingerichtet, mit der man Juristen, also nicht nur Richter und Staatsanwälte, auch Anwälte, so disziplinieren konnte mit Strafen, dass sie praktisch berufsunfähig sind. Eine zweite Kammer, die zu besonderen Angelegenheiten, hießen ja außerordentlichen Angelegenheiten, wurde eingerichtet, die die Wahlen überprüft. Das heißt, mit diesem Instrument könnte man eine Wahl im Nachhinein annullieren. Das sind jetzt diese formalen Sachen, die eben passiert sind. Informal ist eben durch diese sehr polarisierende Politik, die Aggression, die dann also dort vermittelt wurde gegen die Opposition, gegen jeden politischen Gegner, das hat die Gesellschaft sehr polarisiert. Also die Gesellschaft wurde gespalten, es gingen Familien auseinander.
Das alles kam nicht über Nacht, sondern war ein schleichender und doch eben gezielter Prozess, der in der polnischen Zivilgesellschaft nicht unwidersprochen blieb. Letztendlich blieb der Protest in seinen Möglichkeiten aber begrenzt.
Also es hat sich eine starke Opposition anfangs auf der Straße gebildet. Teilweise wurde dann auch ein bisschen Rücksicht auf diesen Widerstand genommen. Aber das Problem ist einfach, wenn Sie jetzt das Verfassungsgericht haben, und es ist noch, war noch anfangs eben mit mehr liberalen Richtern bestückt. Und das gibt einen Beschluss raus und der wird einfach ignoriert. Also was kann man dann machen? Das ist schwierig. Also das ist, vielleicht ist es auch ein bisschen noch verbunden mit der sozialistischen Vergangenheit, dass der Staat eben sehr stark ist in Polen, aber auch in anderen osteuropäischen Ländern. Früher war die Justiz einfach nur ein Instrument, um seine Politik durchzusetzen. Das wurde eben teilweise auch so akzeptiert, also von einem Teil der Bevölkerung. Also es gab zum Beispiel auch von der Opposition den Versuch, irgendwie den Sejm zu blockieren. Die sind dann, glaube ich, 2016, 2017, zwischen Weihnachten und Neujahr sind die da im Sejm, also im polnischen Parlament, kampiert. Es gab diese Widerstandsgruppe, Widerstand ist ein großes Wort, also das Komitee zur Verteidigung der Demokratie, das hat sehr viele Menschen anfangs bewegt, die sehr oft auf die Straße gingen, aber irgendwann haben die Leute eben auch resigniert. Also auch der erste Prozess gegen den praktischen Verbot der Abtreibung 2016, der war erfolgreich. Sehr viele Leute auf die Straße, haben sie sich dann zurückgezogen. Aber dann 2020 haben sie noch einen neuen Anlauf gemacht. Das heißt, irgendwann resigniert der Protest. Und ich war ja vor Ort Ende Januar 2021, da waren 400 Leute. Und die wurden dann von der Polizei eingekreist Und wer seine Personalien nicht herausgeben wollte, ja, der musste sich einnässen bei -3 Grad, was natürlich gesundheitliche Folgen haben kann. Also das sieht man, wenn es hart auf hart kommt, sind dann nicht mehr so viele übrig.
Jojana, was ich mich frage, Polen ist ja ein Nationalstaat. Wir schauen aber auf Thüringen, also ein deutsches Bundesland. Können wir das eigentlich einfach so vergleichen, gerade auch mit Blick auf Rechtsstaatlichkeit und Justiz?
Vergleichen kann man das auf jeden Fall, wobei es natürlich dann im Einzelnen Unterschiede gibt. Und mit Blick auf das Verhältnis von Thüringen als einzelnes Bundesland zur Bundesebene müsste man sich das auch nochmal gesondert anschauen. Es kann aber auf jeden Fall hilfreich sein, zu untersuchen, wie die Justiz in Polen unter Druck gesetzt wurde und sich dann anzugucken, ob und wie Ähnliches auch in Thüringen passieren könnte.
Mit der Übernahme der proeuropäischen Regierung unter Donald Tusk besteht ja nun die Hoffnung, diesen Entwicklungen in Polen entgegenzuwirken. Tusks formuliertes Ziel ist es, den Abbau der demokratischen Institutionen wieder rückgängig zu machen. Ob das so einfach gelingt, darauf schauen wir in unserer 6. Folge nochmal genauer. An dieser Stelle halten wir erstmal fest, der Blick zurück auf die vergangenen Jahre unter der PiS-Regierung in Polen zeigt, wie rechtsstaatliche Strukturen durch autoritär-populistische Parteien unter Druck geraten und nach zersetzt werden können. Bleibt die Frage, ob wir in Deutschland da besser aufgestellt sind.
Ich denke, es wäre fahrlässig, wenn man blind darauf vertraut, dass alle zukünftigen JustizministerInnen jeweils die Unabhängigkeit der Justiz 100%ig achten. Das wäre tatsächlich naiv und ich glaube, es gäbe einige Stellschrauben, an denen man drehen könnte, um die Justiz besser abzusichern gegen Übergriffe aus der Justizverwaltung, aus den Ministerien.
Das sagt Ulf Burmeier. Vielleicht kennt ihr ihn aus seinem Podcast Lage der Nation.
Ich bin Jurist von der Ausbildung her, habe etwa ein Jahrzehnt in Berlin als Richter gearbeitet, war da in dieser Zeit auch zweimal an Verfassungsgerichten tätig, einmal am Bundesverfassungsgericht und am Berliner Landesverfassungsgerichtshof jedenfalls jeweils als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und ich habe außerdem mit ein paar Mitstreitenden die Gesellschaft für Freiheitsrechte gegründet, das ist so eine NGO, die mit strategischen Klagen, vor allem auch mit Verfassungsbeschwerden für Grund- und Menschenrechte eintritt. Und ich bin jetzt allerdings hauptberuflich Journalist.
Wir wollten von ihm wissen, wie sicher die Justiz in Deutschland vor Angriffen, wie man sie in Polen erlebt hat, ist.
Ja, damit meine ich, dass die Justiz auf der einen Seite selbstverständlich unabhängig sein soll. Sie soll eben die dritte Säule der staatlichen Gewalt sein, unabhängig sowohl von der Legislative als auch der Exekutive, idealerweise unabhängig von diesen beiden Gewalten ihre Entscheidungen treffen, selbstverständlich auf der Basis der Gesetze, die die Legislative entscheidet, aber eigentlich unabhängig von der Exekutive. Auf der anderen Seite müssen ja Richterinnen und Richter irgendwie auch ins Amt kommen. Und das macht in Deutschland eben die Exekutive, also die Justizverwaltung, die wählt die Menschen aus, die sich bewerben auf einen Job im Richteramt. Das heißt also, wir möchten in der Justiz einerseits eine von der Verwaltung unabhängige Gewalt haben, die aber gerade durch die Verwaltung ins Amt kommt und vor allem auch über die Verwaltung Karriere macht. Also jedes Mal, wenn man sich als Richterin auf eine höhere Stelle bewirbt, dann entscheidet darüber jedenfalls auch die Justizverwaltung. Es ist ehrlich gesagt fast überraschend, wie gut das funktioniert, wie wenig sich Richterinnen und Richter reinreden lassen, weil wie gesagt, ihre Karriere immer noch maßgeblich davon abhängt, was irgendwelche Justizministerien von ihnen halten.
Und laut Burmeier gäbe es in anderen Ländern überzeugendere Modelle.
Dass also zum Beispiel die Justiz Führungsfunktionen selber wählt. Also quasi Richterinnen und Richter aus ihrer Mitte jemanden wählen, der eine Kammer führt oder der vielleicht sogar ein Gericht führt. Und wenn man das noch weiter denkt, könnte man sich auch überlegen, dass man solche Ämter vielleicht nicht mehr auf Dauer vergeben sollte, sondern auf Zeit. Vielleicht nicht auf 2, aber dann auf 5 oder auf 10 Jahre. Erfreulicherweise ist das Ethos der Justiz so, sich von der Exekutive nicht groß reinreden zu lassen. Aber die Strukturen sind problematisch, weil die Exekutive eben grundsätzlich viele Mittel und Wege hätte, in die Justiz mehr reinzuregieren. Ist quasi Soft Law oder eigentlich eher so eine Art auch Verhaltenskodex wiederum auf Seiten der Exekutive, in die Justiz nicht reinzureden. So, und wenn wir uns jetzt aber vorstellen, wir hätten irgendwann mal eine Exekutive, also einen Justizminister zum Beispiel, der nicht mehr mit beiden Beinen auf dem Boden des Grundgesetzes steht oder der jedenfalls diesen Respekt vor der Unabhängigkeit der Justiz vermissen lässt, hätte der eben viele Möglichkeiten, durch Gestaltung des Dienstes, durch Beförderungsentscheidung und so Einfluss zu nehmen auf die Justiz. Und deswegen glaube ich, ist eine Methode, ja, um die Justiz resilienter zu machen gegen extremistische Politik, zum Beispiel, dass die Justiz Personalentscheidungen in Zukunft in weiterem Umfang selber treffen könnte, zum Beispiel, indem Beförderungsentscheidungen aus der Justiz heraus getroffen werden, dass Richterinnen eines Gerichts aus ihrer Mitte zum Beispiel die Kammervorsitzenden wählen oder die Präsidenten der Gerichte.
Joanna, entspricht das, was wir gerade gehört haben, eigentlich auch euren Erkenntnissen aus dem Thüringen-Projekt, dass eine autoritär-populistische Regierung da große Einflussmöglichkeiten auf die Justiz hätte?
Ja, das ist leider so, wie Ulf Burmeier das gerade gesagt hat. Wir hatten ja jetzt schon über das Verfassungsgericht gesprochen, was vom Landtag gewählt wurde. Und für die Ernennung und Beförderung der Richterinnen und Richter in den anderen Gerichtsbarkeiten ist auch in Thüringen im Wesentlichen die Regierung, genauer das Justizministerium, zuständig. Es gibt aber in Thüringen noch eine Einschränkung dazu. Es gibt nämlich einen sogenannten Richterwahlausschuss, der auch bei bestimmten Entscheidungen zustimmen muss.
Richterwahlausschuss, das hast du vorhin schon mal erwähnt. Ich kann mir nicht so ganz vorstellen, was damit gemeint ist. Kannst du es nochmal genauer erklären?
Ja, das sind Ausschüsse, die gibt es in einigen Bundesländern, also in manchen nicht. Aber in Thüringen unter anderem gibt es eben so einen. Die sind zusammengesetzt aus Abgeordneten und aus richterlichen Mitgliedern. In Thüringen sind es 10 Abgeordnete und 5 richterliche Mitglieder. Und dieser Ausschuss muss bei bestimmten Personalentscheidungen in der Justiz mit einbezogen werden. Das ist in Thüringen die Lebenszeiternennung und auch bei Konfliktfällen, wenn es um Beförderungsämter geht. In unserem Szenario hier, also wenn wir jetzt mal annehmen, wir hätten einen autoritär-populistischen Justizminister, ist es erstmal gut, so einen Richterwahlausschuss zu haben, weil das bedeutet, dass der Minister nicht ganz alleine entscheiden kann. Im Richterwahlausschuss sitzen nämlich immer auch Abgeordnete aus der Opposition drin und eben die richterlichen Mitglieder, sodass die Abgeordneten der autoritär-populistischen Partei dort nicht einfach eine Mehrheit erreichen könnten. Das Problem ist allerdings, dass der Thüringer Richterwahlausschuss auch in der Verfassung geregelt ist und dort auch drin steht, dass die Abgeordneten, die da drin sitzen, mit 2/3 Mehrheit gewählt werden müssen. Wir haben also wieder das Problem mit der Sperrminorität.
Okay, da sind wir also wieder bei der Sperrminorität. Aber was passiert denn jetzt hier, wenn wegen Sperrminorität der Richterwahlausschuss nicht gewählt werden kann?
Da ist das Problem, es gibt keine Amtszeiten für diesen Ausschuss, sondern der Ausschuss, also es gibt in dem Sinne Amtszeiten, weil er sich zu Beginn jeder Legislaturperiode neu konstituieren muss. Wenn das nicht passiert, kann vielleicht noch übergangsweise der Richterwahlausschuss aus der letzten Legislaturperiode weiter im Amt bleiben. Das kann aber kein Dauerzustand sein und schwierig wird es vor allem dann, da sitzen ja Abgeordnete drin, wenn die aus der letzten Legislaturperiode gar keine Abgeordneten mehr im neuen Landtag sind. Es ist jedenfalls ein großes Problem, wenn es diesen Ausschuss einfach nicht gibt, weil dann können keine Richterinnen und Richter mehr auf Lebenszeit ernannt werden. Tatsächlich gab es diese Situation auch schon mal. In Thüringen Anfang dieser Legislaturperiode hat die AfD über Monate einfach niemanden für den Richterwahlausschuss aufgestellt. Und das hat jetzt erstmal noch nichts mit der Sperrminorität zu tun, weil in der Verfassung steht nicht nur die Wahl mit 2/3 Mehrheit drin, sondern auch, dass aus jeder Fraktion jemand in diesem Ausschuss vertreten sein muss. Also hat die AfD einfach niemanden aufgestellt und zur Bedingung gemacht dafür, dass sie überhaupt jemanden aufstellt, dass die anderen Parteien ihren Kandidaten für den Landtagsvizepräsidenten mitwählen. Und das hat dann über mehrere Monate gedauert und irgendwann haben die anderen Parteien nachgegeben und diesen Vizepräsidenten gewählt. Und erst dann konnten wieder Proberichterinnen und Richter auf Lebenszeit ernannt werden. Aber über diese Monate, die das nicht funktioniert hat, ging das schlicht nicht. Und dieses Beispiel zeigt eben sehr schön, wie man so eine Sperrminorität als Druckmittel nutzen kann. In dem Fall brauchte man noch gar nicht die Sperrminorität, aber auch in dem Fall, wenn es dann eine Sperrminorität gibt, wäre das Druckmittel umso größer, weil dann ja bei jedem Kandidaten und jeder Kandidatin diese Partei mit der Sperrminorität die Hand drauf hätte.
Okay, nächste Eskalationsstufe. Was wäre, wenn die Blockade des Ausschusses anhält und keine Richterinnen oder Richter mehr auf Lebenszeit ernannt werden können?
Das wäre eine ziemlich problematische Situation für die Thüringer Justiz. Es ist zwar schon so, dass das Justizministerium weiterhin Proberichterinnen und Richter ernennen kann. Dafür ist nicht die Zustimmung von diesem Ausschuss notwendig. In manchen Kammern in den Gerichten muss aber ein Lebenszeitrichter oder eine Richterin mit drin sitzen. Sonst ist das Gericht nicht ordnungsgemäß besetzt. Das heißt, die können dann eigentlich nicht mehr entscheiden. Einige Gerichte haben auch jetzt schon Schwierigkeiten, ihre Kammern ordnungsgemäß zu besetzen. Und es liegt ganz allgemein daran, dass Personalmangel in der Justiz herrscht. Das wird auch in den nächsten Jahren nicht besser werden. Im Gegenteil, in Thüringen steht nämlich eine Pensionierungswelle bevor. Das ist in einigen ostdeutschen Bundesländern und hängt sehr stark damit zusammen, dass eben in den 90er Jahren viele gekommen sind und die jetzt so ein bisschen gesammelt in den nächsten Jahren in Pension gehen werden. Das heißt, es wird so schon extrem schwierig, den Personalmangel in der Justiz zu beheben. Und wenn jetzt auch keine Lebenszeiternennungen mehr möglich sind, dann wird das Ganze wirklich problematisch.
Das hört sich alles gar nicht mal so gut an in meinen Ohren und nach einer zumindest möglichen ziemlichen Pattsituation.
Ja, das hört sich tatsächlich nicht gut an und ist es auch nicht. Es gibt aber neben dieser Blockadevariante auch noch eine andere Variante, auf die ich noch gerne eingehen möchte. Wir hatten ja vorhin vor dem Verfassungsgericht schon die Frage danach, könnte das gekapert werden, also unterwandert, mit entsprechenden loyalen Gefolgsleuten besetzt werden? Oder wird es eben dauerhaft blockiert? Das sind die zwei Gefahren, die wir haben. Und das stellt sich auch bei der Justiz im Generellen. Es ist nämlich natürlich so, wenn in Thüringen eine autoritär-populistische Partei regiert, wahrscheinlich auch schon, wenn sie dort einfach sehr stark ist, dann hat das potenziell in der Justiz wie auch in anderen Bereichen Anziehungs- und Abschreckungseffekte. Ich meine damit, dass demokratisch gesinnte angehende Richterinnen und Richtern sich vielleicht nicht unbedingt dafür entscheiden werden, in ein Land zu gehen, in dem demokratiefeindliche Kräfte den Ton angeben. Und dass andersrum junge Juristinnen und Juristen, die diese Entwicklung gut finden und es selbst nicht so genau nehmen mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, sehr an einem Job in der Thüringer Landesjustiz interessiert sein könnten. So startet die Unterwanderung dann schon von ganz alleine, ohne dass dafür erst irgendwelche Gesetze geändert werden müssen.
Okay, also so ein bisschen was von gleich und gleich gesellt sich gern oder heute würde man vielleicht eher sagen ein Bubble-Effekt. Auf jeden Fall eine gewisse Form von Auslese und Verteilung durch Sympathien, die du da skizzierst, oder?
Genau, und ich denke, das sollte man auf jeden Fall vor Augen haben. Und wenn man sich das so überlegt, dann kommt natürlich auch gleich die Gegenstrategie hervor. Es gibt nämlich natürlich genauso die Möglichkeit, dass sich überzeugte Demokratinnen und Demokraten mit Juraabschluss ganz bewusst dafür entscheiden, in ein autoritär-populistisch regiertes Thüringen zu gehen oder auch, wenn sie schon dort sind, dort zu bleiben und das eben doch auszuhalten und für Demokratie und Rechtsstaat einzutreten. Der Punkt ist nämlich, in der Justiz ist am Ende die Resilienz der einzelnen Richterin oder des einzelnen Richters entscheidend. Ulf Burmeier hat ja schon was dazu gesagt, welche Einflussmöglichkeiten es gibt bei der Karriere. Er hat aber auch gesagt, dass es einen gewissen Ethos in der Justiz gibt, sich eben gerade nicht reinreden zu lassen. Und es ist tatsächlich so, kein Richter und keine Richterin muss sich diesem Druck beugen und muss sich reinreden lassen. Wenn es tatsächlich zu rechtswidrigen Einflussnahmen auf die Justiz kommt, dann gibt es auch die Möglichkeit, dagegen gerichtlich vorzugehen. Die Richterin oder der Richter kann zum Beispiel vor das Richterdienstgericht gehen. Und bei einer autoritär-populistischen Mehrheit im Landtag, die zum Beispiel ein Gesetz verabschiedet, was die Einflussnahmen auf die Justiz ermöglicht, können die anderen Parteien auch eine Normenkontrolle vor dem Verfassungsgerichtshof anregen.
Okay, bei allem, was ich jetzt von dir gehört habe, kommt bei mir die Frage hoch, was ist denn, wenn eine autoritär-populistische Regierung sich einfach stur stellt und sagt, nö, machen wir nicht, solche Gerichtsentscheidungen akzeptieren wir nicht. Ist das möglich?
Das ist tatsächlich auch vorstellbar. Das wäre dann allerdings der offene Rechtsbruch. Und eigentlich ist ja die Strategie normalerweise, sich sozusagen im Rahmen dessen, was erlaubt ist, zu halten. Man könnte aber das Szenario, was wir jetzt gerade hatten, auch im autoritär-populistischen Narrativ unterbringen. Spinnen wir doch einfach nochmal das Szenario rund um den Thüringer Verfassungsgerichtshof weiter. Wir nehmen jetzt mal an, wegen jahrelanger Dauerblockaden bei der Nachwahl, die durch eine autoritär-populistische Sperrminorität verursacht wurden, sind nur noch Mitglieder im Verfassungsgerichtshof, deren Amtszeit schon längst abgelaufen ist. Die autoritär-populistische Partei hat dafür sozusagen mitgesorgt durch ihre Sperrminorität. Und jetzt sind Wiederwahlen und diese Partei erreicht diesmal die Mehrheit. Und mit dieser Mehrheit im Landtag verabschiedet sie jetzt ein Gesetz, das die Unabhängigkeit der Gerichte beeinträchtigt. Jetzt kommen die demokratischen Parteien und geben dieses Gesetz dem Verfassungsgerichtshof im Wege einer Normenkontrolle. Und der Verfassungsgerichtshof entscheidet, dass dieses Gesetz verfassungswidrig ist, weil es eben die Unabhängigkeit der Justiz beeinträchtigt. Jetzt könnte die autoritär-populistische Regierung sich auf den Standpunkt stellen, dass dieses Gericht ja gar keine legitimen Entscheidungen mehr treffen kann, weil es demokratisch nicht mehr ausreichend legitimiert ist, weil die Richterinnen und Richter, die dort drin sitzen, eben noch von der Vorvorgängerregierung ins Amt gebracht wurden. Und das ist genau diese Strategie, das ist genau wie autoritär-populistische Parteien agieren.
Jetzt schauen wir bei Thüringen ja auf ein einzelnes Bundesland. Ich stelle mir die Frage, welche Rolle kommt denn in so einem Fall eigentlich dem Bund zu? kann oder muss der da nicht tätig werden? Das haben wir auch Till Holterhus gefragt.
Ja, das ist eine sehr, sehr interessante Frage. In der Bundesrepublik Deutschland gab es noch nie einen Fall, in dem der Bund einmal interveniert hat in einem Land und, ich sage jetzt mal salopp, für Recht und Ordnung gesorgt hat. Man muss sich, um das genauer zu verstehen, so ein bisschen den verfassungsrechtlichen Hintergrund anschauen. Wir leben in einem föderalen Bundesstaat. In diesem föderalen Bundesstaat erhebt die deutsche Verfassung, das Grundgesetz, bestimmte Anforderungen daran, wie die Strukturen in einem Land, einem der 16 Bundesländer, zu sein haben, damit dieses Land in verfassungskonformer Art und Weise organisiert ist. Das macht Artikel 28 im Grundgesetz, 28 Absatz 1, der ausdrücklich sagt, die Länder müssen demokratisch und rechtsstaatlich organisiert sein. Wenn wir in eine Situation kämen, in der das Kind vielleicht nicht kurz davor ist, in den Brunnen zu fallen, sondern tatsächlich in den Brunnen gefallen ist und diese Voraussetzungen nicht mehr gegeben wären, wir also Strukturen in einem Land haben, die zum Beispiel nicht mehr rechtsstaatlich sind, weil ein Land mit der Mehrheit, einer Parlamentsmehrheit zum Beispiel, bestimmte Aspekte der Gewaltenteilung beseitigt. Dann würde sich tatsächlich die Frage stellen, welche Verantwortung kommt jetzt hier dem Bund als föderalem Überbau zu, die rechtsstaatliche Ordnung wiederherzustellen. Und auch da haben wir eine Vorschrift im Grundgesetz in Artikel 28.3, der nämlich ausdrücklich sagt, dass der Bund die rechtsstaatliche und demokratische Ordnung in den Ländern gewährleistet. Also dafür zuständig ist, diese Ordnung wiederherzustellen, wenn sie abhanden kommt. Das wäre sicherlich nicht ganz einfach, aber es sind durchaus Szenarien denkbar, in denen das passiert. Das fängt ganz unspektakulär an, mit einem verfassungsgerichtlichen Vorgehen gegen so ein Land, zum Beispiel einem Bund-Länder-Streit vom Bundesverfassungsgericht, kann aber so weit gehen, dass Mittel, Landesmittel eingezogen werden, einbehalten werden, Steuereinnahmen nicht ausgeschüttet werden, mitunter der Ministerpräsident ersetzt werden kann und in allerletzter Instanz sogar mit Bundes- und Landespolizeikräften anderer Länder auf die Exekutive eines deutschen Landes sozusagen eingewirkt werden kann, um rechtsstaatswidriges Vorgehen eben zu unterbinden. Der Bund hat also letztlich ein ganz erhebliches Arsenal zur Verfügung, um solche Strukturen im absoluten Notfall und im absoluten Ausnahmefall wieder einzufangen.
Ein Fall von Rechtswidrigkeit wäre es zum Beispiel, wenn eine autoritär-populistische Regierung in Thüringen nicht mehr gewillt wäre, europäische Verordnungen durchzusetzen.
Die Umsetzung europäischen Rechts ist die Umsetzung deutschen Rechts. Die Nichtumsetzung ist ein schwerer Verstoß gegen das Rechtsstaatsprinzip. Und die nicht mehr Umsetzung europäischer Rechtsregeln wäre ein deutlicher Verstoß gegen das Rechtsstaatsprinzip, gegen das der Bund dann wohl auch vorgehen müsste. Darüber hinaus, und das ist ganz interessant, wenn wir das Ganze vergleichen mit der Situation zum Beispiel in Polen und Ungarn, wäre es aber wohl so, dass ein deutsches Bundesland, das in Deutschland geltende europäische Gesetze nicht mehr durchführt, in gewisser Art und Weise aus europäischer Perspektive, also der Perspektive der Europäischen Union, die gesamte Bundesrepublik Deutschland infizieren würde sozusagen mit diesem rechtsstaatswidrigen Verhalten. Das heißt, das Handeln des Landes Thüringen würde dann dem Staat Deutschland zugerechnet als Mitgliedstaat der Europäischen Union, dementsprechend sich dann auch bestimmten Maßnahmen der Europäischen Union als Rechtsstaatssünder, wenn man so möchte, ausgesetzt sehen würde.
Okay, bei den Szenarien, die wir hier diskutieren, dass wir die überhaupt skizzieren und diskutieren müssen, frage ich mich, ist das nicht eigentlich auch ein Zeichen dafür, dass schon gehörig was schiefgelaufen ist und vernachlässigt wurde?
Also natürlich ist es immer gut, wenn die Menschen quasi von ganz alleine mit beiden Beinen auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, wenn sie ihr Kreuzchen bei der Wahl machen. Das versteht sich von selbst.
Das ist nochmal Ulf Burmeier.
Natürlich sollte die Zivilgesellschaft, aber sollte insbesondere auch die Politik die Menschen so weit abholen, also gerade die demokratischen Parteien sollten die Menschen so weit abholen, sollten sie so weit zufriedenstellen, sollten sie von der Demokratie überzeugen, dass sie eben keine extremistischen Parteien werden. Man muss ja überlegen, die extremistische Parteien, die eben nicht mehr mit den Mitteln des Grundgesetzes arbeiten, die zeigen einen scheinbar einfachen Ausweg aus einer wie auch immer empfundenen Malaise auf, aber dieser Weg ist ja ein Scheinweg, eben weil er sich nicht mehr im Rahmen unserer Verfassungsordnung bewegt, und die Verfassungsordnung umfasst eben viel mehr als nur reine Wahlspielregeln, da geht es eben auch um Werte. Wer also zum Beispiel mit der systematischen Ausgrenzung von bestimmten Minderheiten oder von geflüchteten Menschen Politik macht oder machen will, ja, der wird immer wieder an den Grenzen der Verfassung scheitern, und deswegen ist das letzten Endes gerade kein Ausweg in einer Demokratie. Aber trotzdem finde ich es ganz wichtig, dass man jetzt bei Menschen, die extremistische Parteien wählen, die nicht immer nur in Bausch und Bogen verdammt und sagt, die haben es irgendwie nicht verstanden. Häufig ist quasi das, was an der Oberfläche zum Ausdruck kommt. Also zum Beispiel Hass auf geflüchtete Menschen natürlich ein Irrweg, weil die in aller Regel nicht verantwortlich sind. Aber schaut man da ein bisschen tiefer, dann haben die Menschen, die Geflüchtete für Missstände verantwortlich machen, vielleicht auf einer zweiten Ebene durchaus einen Punkt. Vielleicht gibt es ja tatsächlich Missstände, die die demokratischen Parteien eben nicht vernünftig adressieren. Also ich denke da zum Beispiel an Infrastruktur auf dem Lande. Also es gibt ja inzwischen Untersuchungen dazu, dass es eben starken Zusammenhang gibt zwischen Investitionen in Infrastruktur, gerade in dünner besiedelten Regionen, und der Wahrscheinlichkeit, dass Menschen eine extremistische Partei wählen. Und da müssen sich natürlich demokratische Parteien schon fragen, haben wir es nicht vielleicht übertrieben mit der berühmt-berüchtigten Austeritätspolitik, ne? Den ausgeglichenen Haushalt und der schwarzen Null, haben wir uns nicht quasi, ich sage jetzt mal etwas zugespitzt, in den Faschismus hineingespart, ja? Oder sind wir nicht auf dem besten Wege, genau das zu tun, weil wir die Menschen einfach frustrieren? Und ich meine, es ist ja ein ehrlicher Zorn. Ja, wenn Menschen sagen, in unserem Dorf gibt's keine Bank mehr, keinen Supermarkt mehr, keine Post mehr und Bus fährt auch nur einmal am Tag. Da kann man ja völlig zu Recht sauer werden. Zwar sind geflüchtete Menschen dafür nicht verantwortlich, wohl aber haben die demokratischen Parteien einfach versagt, wenn es darum geht, was ja das Grundgesetz auch verlangt, gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen. Und insofern wäre mein Appell immer zu sagen, natürlich sind Wahlentscheidungen für extremistische Parteien Fehlentscheidungen. Man darf die nicht wählen, ja, weil sie eben unmenschliche Programme verfolgen. Aber man sollte, glaube ich, die dahinterstehende Warnung sehen, dass es einfach eine Unzufriedenheit gibt. Und nach allen Untersuchungen geht es dabei vor allem eben um Infrastruktur und zum Zweiten um sozioökonomische Abstiegsängste.
Was heißt das nun konkret mit Blick auf Thüringen?
Es wird im Wesentlichen darum gehen, in Thüringen eine Regierung zu bilden, ohne Beteiligung oder auch Duldung extremistischer Parteien. Das wird eine sehr schwierige Aufgabe werden. Wir werden sicherlich irgendeine Form von Landesregierung bekommen, aber sehr wahrscheinlich wird die eben nicht mehr hundertprozentig demokratisch funktionieren. Das ist eine erschreckende historische Parallele, denn Thüringen war ja auch in den Anfang der 30er Jahre das erste Land der damaligen Weimarer Republik, wo die NSDAP Regierungsbeteiligung hatte. Man darf es eigentlich nicht so weit kommen lassen, dass extremistische Parteien 30% plus x der Stimmen bekommen.
Okay, Juliana, lass uns nochmal zusammenfassen. Was nehmen wir heute alles mit?
Was man auf jeden Fall mitnehmen sollte, ist, dass man das institutionelle Setting durchaus resilienter machen kann und das auch tun sollte. Wir hatten ja über die Möglichkeit der Einführung von Ersatzwahlmechanismen bei der Verfassungsrichterwahl geredet. Was man aber gleichzeitig wissen muss, ist, dass das institutionelle Setting oder die Resilienz der Institutionen zwar ein Hindernis sein können, aber kein völliges Hindernis. Also es ist eine höhere Hürde für eine autoritär-populistische Partei, dann ihre Vorstellungen umzusetzen. Sie kann es aber nicht verhindern. Dazu kommt, dass man bei solchen Verfassungs- und Gesetzesänderungen auf jeden Fall auch immer vorsichtig sein sollte, nicht übers Ziel hinauszuschießen. Wenn man jetzt zum Beispiel aufgrund drohender autoritär-populistischer Sperrminoritäten einfach alle 2/3-Mehrheiten herabsetzt, dann wird das Problem umso größer, wenn autoritär-populistische Parteien eine Regierungsmehrheit erhalten. Das Ganze kann sich also im Zweifel in sein Gegenteil verkehren und deswegen muss man sehr auf Ausgewogenheit bei solchen Änderungen achten.
Ja, und was mir auf jeden Fall hängen geblieben ist, ist, dass es illusorisch wäre zu glauben, dass es eine Rechts- und Verfassungsordnung geben könnte oder dass man die schaffen könnte, die zu allen Seiten hin wasserdicht ist. So am Ende ist es, wie Till Holterhus und Ulf Burmeier auch betont haben, es kommt auf die Menschen an und ob die eigentlich die Demokratie wollen und auch, ob sie bereit sind, sich für sie einzusetzen. Also am Ende kommt es auf mich an, auf dich und auf uns alle.
Genau, das ist der entscheidende Punkt. Beim Thüringen-Projekt sprechen wir auch von zivilem Verfassungsschutz. Und damit meinen wir, dass es Menschen braucht, die die autoritär-populistische Strategie durchschauen und sich dann auch dagegen zur Wehr setzen, zum Beispiel auf die Straße gehen.
Hey, Juliana, danke dir für den Einblick in eure Arbeit und vor allen Dingen auch in deine Ansichten.
Gerne.
In der nächsten Folge schauen wir darauf, wie autoritäre Kräfte mit unliebsamer Kritik umgehen und versuchen, diese abzuschaffen. Wir werden also auf die Medien, den Bildungsbereich und die Opposition schauen. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid und auch, wenn ihr anderen von diesem Podcast erzählt. Teilt die Folge mit euren Freunden, Bekannten und KollegInnen. Teilt sie in den sozialen Medien und gerne auch im Familienchat. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, gebt uns eine Bewertung, wo immer ihr könnt. Das hilft anderen nämlich dabei, den Podcast überhaupt zu finden. Thüringen 2024. Was wäre wenn? Ist eine Haus-1-Produktion für die Bundeszentrale für politische Bildung, die ohne die Arbeit von mehr als einem Dutzend Menschen nicht möglich wäre. Redaktion für diese Folge hatten Steffi Groth, Jojana Teig, Friedrich Zillesen, Katrin Rönicke, Cornelius Strobel und Jana Kergel. Unsere Reporterin in Thüringen ist Esther Stephan. Schnitt, Musik und Sounddesign kommen von Joscha Grunewald. Die Grafik hat Lars P. Krause gemacht. Am Mikrofon war Steffi Groth. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Die Folgen stehen unter der Creative Commons Lizenz und dürfen unter Nennung der Herausgeberin zu nicht kommerziellen Zwecken weiterverbreitet werden.